Guten Morgen, Freunde der OSM-Community. Wir kennen ja schon Routing-Anwendungen für OpenStreetMap ohne Gleichen, aber eine neue Instanz ist, das Ganze Indoor zu machen, wo wir dann auch kein GPS etc. pp. Haben. Und wie das Ganze funktioniert, das erzählt uns jetzt der Herr Jabukia vom MenzTV. Viel Spaß beim Vortrag.
Ja, schönen guten Morgen, auch von mir zu meinem Vortrag. Mein Name ist Thomas Jakubitschka von Menz Datenverarbeitung und das Thema meines Vortrags heute ist eben das Indoor-Routing in Gebäuden des öffentlichen Verkehrs auf Basis von OpenStreetMap-Daten. Kurzen Überblick über meinen Vortrag heute. Möchte ein paar einleitende Worte sagen, also ein bisschen zu zeigen, wer wir sind und noch paar Begriffe erklären. Dann möchte ich mal kurz die Frage aufwerfen, wofür wir das eigentlich machen, also speziell im öffentlichen Verkehr, warum Indoor-Routing und Navigation. Danach werde ich auf die räumliche Abbildung des ÖPNV-Haltestellenmodells eingehen. Und dann möchte ich auch ganz konkret ein bisschen was zur Indoor-Erfassung in OpenStreetMap sagen. Und abschließend habe ich auch noch ein paar Beispiele oder zwei Beispiele eigentlich, wie das dann ausschauen kann mit so einem Indoor-Routing und OpenStreetMap-Daten. Ja, kurz über uns, wer ist MDV? Also wir sind ein Softwarelieferant für öffentliche Verkehrsunternehmen. Wir haben viele, also unsere Produkte sind zum einen Datenverwaltungs- und Fahrplan-Auskunftssysteme, also das ist einmal das, was sich im Hintergrund abspielt und dann aber, was viele von Ihnen wahrscheinlich schon verwendet haben, wenn Sie auf der Homepage eine Fahrplan-Auskunft von irgendeinem öffentlichen Verkehrsunternehmen abfragen, dann läuft da eins von unseren Produkten, die sogenannte elektronische Fahrplan-Auskunft oder EFA. Wir sind nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit vertreten. Also wir haben Kunden in Australien, in Südafrika, in Amerika, auch in mehreren Ländern in Europa. Und das ist auch, warum OpenStreetMap für uns so interessant ist, als GIS-Datengrundlage. Und wie Sie sich vielleicht schon denken können, es geht ja eben immer um eine Auskunft von A nach B. Und daher ist Routing natürlich eine Grundfunktionalität in unseren Anwendungen. Nicht nur für den Endverbraucher, also den Kunden, den Endkunden, sondern wirklich auch für die Unternehmen selbst, die da sehr viele Anwendungen auf ihren GIS-Daten laufen lassen, wie zum Beispiel Abrechnungen, Kilometerberechnungen etc. Ja, bevor wir loslegen, wollte ich noch diese zwei Begriffe kurz definieren und auseinanderhalten. Einmal, weil wir, die kann man leicht durcheinander bringen. Einmal sprechen wir von Routing und dabei handelt es sich wirklich um die Streckenfindung anhand von definierten Parametern. Und Routing ist dann letztendlich eigentlich die Grundlage für die Navigation. Hier auf dieser Karte sehen wir so ein Routing von A nach B, entlang hier von dieser Strecke einfach. Und die Navigation ist dann die tatsächliche Zielführung entlang einer vorher definierten Route. Und die hat oftmals dann auch noch den Bezug zur aktuellen Position. Also wenn man zum Beispiel ein Smartphone in der Hand hat und das dann wirklich sagt, wo man gerade ist und wo man als nächstes hingehen muss. Hier zum Beispiel aus einer Radl-App, die wir entwickeln in Dublin, das ist dann wirklich mit Turn-by-Turn-Navigation wird man dann an seinen Zielpunkt geführt. Ja, Warum brauchen wir Indoor-Navigation im öffentlichen Verkehrsbereich? Ich habe das hier kurz mal an ein paar Beispielen illustriert. Das hier ist zum Beispiel ein Bild vom Berliner Hauptbahnhof. Jeder, der sich das Bild anschaut, kann sich schon vorstellen, dass es da ziemlich unübersichtlich ist. Und wenn man da noch nie war und da ankommt an diesem Bahnhof und seinen Weg sucht, dann ist man da sicher erstmal ziemlich hilflos. Und da kann so eine Indoor-Navigation durchaus hilfreich sein. Umsteigen. Ja, beim Umsteigen ist Indoor-Navigation auch eine Rolle spielen, weil oftmals sind Umsteigeverbindungen sehr knapp. Man kommt an einem Bahnhof oder an einer Haltestelle an, an der man sich nicht auskennt und möchte so schnell wie möglich den Weg zum richtigen Bahnsteig oder in die richtige Ebene noch dazu finden. Und auch hier ist Indoor-Navigation sozusagen, wäre Indoor-Navigation eine gute Sache. Und dann natürlich das Paradethema barrierefreies Routing, nicht nur eben also für behinderte Menschen, aber auch zum Beispiel, wenn jemand viel Gepäck dabei hat und nicht unbedingt Treppen steigen möchte und dann eben sich gerne die Strecke über den nächsten Lift oder zumindest die Rolltreppe ausgeben lassen möchte. All das könnte man mit so einer Indoor-Navigation bewerkstelligen. Ja, kommen wir also ganz konkret zu dem, was man dafür braucht, nämlich GIS-Daten und natürlich die Modellierung der öffentlichen, also der Haltestellendaten. Das ÖPNV-Haltestellenmodell ist erst einmal kein räumliches Modell, sondern eigentlich ein abstraktes Modell. Es setzt sich aus drei verschiedenen grundsätzlichen Datenobjekten zusammen. Das ist einmal dieses zusammenfassende Haltestellenobjekt und unter dem dann hierarchisch die sogenannten Bereiche und als kleinste Hierarchie die Steige angeordnet sind. Wenn dadurch, dass das kein räumliches Modell ist, ist es zwar grundsätzlich, kann man da auch eine Basisfunktionalität des Routings und der Navigation ermöglichen, wie man das auch jetzt schon kennt, einfach mit so Turn-by-Turn-Navigation, also wo dann zum Beispiel steht vom Eingang 100 Meter Richtung Rolltreppe und dann nach der Rolltreppe links und dann noch 5 Minuten zu Fuß oder so. Sowas kann man damit schon machen. Das ist im Hintergrund, ist da eine Matrix mit den eben verschiedenen Datenobjekten und deren Verbindungen gepflegt, aber da liegt kein GIS dahinter, das diese Abfragen ermöglicht und dadurch ist natürlich auch kein Live-Routing oder eine Live-Navigation, die sich auf die aktuelle Position bezieht, möglich. So würde das dann ausschauen, wenn man dieses abstrakte Modell auf eine konkrete Haltestelle projiziert. Das ist ja natürlich sehr wohl möglich. Man sieht, diese Bereiche, diese Bereichsobjekte werden als können verschiedene Attribute haben. Hier ist es zum Beispiel ein Eingang, das hier wäre das Zwischengeschoss und dann das hier ist die tatsächliche Plattform und die Steige, die beziehen sich dann tatsächlich auf die Halteposition der Züge oder der Busse oder was auch immer da jetzt gerade hält, Straßenbahn. Ja. Und was uns natürlich jetzt interessiert für die Indoor-Navigation und das Indoor-Routing ist dieser orange eingezeichnete Pfad hier. Also wir wollen ja tatsächlich diese ganze Haltestelle als GIS-Daten vorhanden haben, und um dann eben solche Auskünfte berechnen zu können, wie diese Route hier entlang im Zwischengeschoss und über die richtige Treppe und dann wirklich zu der richtigen Halteposition. Die in OSM vorhandenen Objekte bei Haltestellen können ganz gut auch auf das Haltestellenmodell abgebildet werden. Wir haben eben einmal die sogenannte Stop Position, die sich dann auf den Steig bezieht. Dann haben wir eben verschiedene Bereichstypen. Also das ist im ÖPNV-Haltestellenmodell kann man den Bereichen verschiedene Attribute geben, wie eben zum einmal der die Plattform, also der Bahnsteig oder der Eingang oder das Zwischengeschoss. Und es gibt dann auch noch so zusätzliche Objekte wie Raum oder Gebäude, die man auch in OSM-Daten findet. Auch die kann man dann in das öffentliche Verkehrshaltestellenmodell übertragen. Ja, wie kommt man zu diesen Daten? Ganz konkret möchte ich jetzt hier mal ein paar Worte zur Indoor-Erfassung, weil das ist ja wirklich die Grundlage von dem, bevor man überhaupt irgendwas mit Indoor-Routing oder Indoor-Navigation machen kann, sagen. Es ist noch nicht so weit verbreitet, Gebäude indoormäßig zu erfassen, aber mittlerweile gibt es schon einiges. Uns interessieren hier natürlich mit unserem Hintergrund vor allem eben Haltestellen, also Bahnhöfe, also wie wir dazu sagen, Umsteigebauwerke. Darum auch hier die Gliederung bezieht sich ganz spezifisch auf solche. So ein Bauwerk kann man dann aufteilen in verschiedene Grundbestandteile, eben Schienen, Haltepunkte, Bahnsteige, die verbindenden Elemente, das können Zwischengeschosse sein oder Aufzüge, ähnliches und dann natürlich Eingänge. Und dann gibt es noch sowas wie zusätzliche Flächen, das können zum Beispiel Geschäfte in großen Bahnhöfen sein, Geschäftsflächen oder ähnliches. Ja, da so teilt sich das mal ein. Wenn man an so ein Gebäude herangeht, sollte man sich diese Einteilung mal vor Augen führen. Wenn man jetzt so eine Indoor-Erfassung durchführen möchte, dann ist das natürlich nicht so, dass man da mit einem Luftbild draufschauen kann, wie man das oftmals bei der normalen Erfassung macht und dann die Sachen nachzeichnen, sondern das ist natürlich alles versteckt. Das heißt, man muss eigentlich wirklich sich erstmal einen Überblick verschaffen, wie dieses Haltestellenobjekt konzipiert ist. Man sollte sich mal so grundsätzlich vorher überlegen, welche Objekte gibt es, also wirklich ein Konzept einfach mal für so eine Erfassung erstellen. Bestenfalls hat man Haltestellenpläne zur Verfügung, also wir arbeiten mit einigen, also zum Beispiel der VRR, als einer von unseren Kunden, und die haben jetzt ihre Haltestellenpläne für die OSM-Erfassung freigegeben, also die kann man sich auf der Homepage runterladen und dann wirklich als Grundlage zumindest mal für die grundsätzliche Orientierung verwenden. Und das erleichtert natürlich schon einiges. Als nächstes sollte man sich dann eine Liste machen von allen relevanten Objekten, die man erfassen möchte und die in dieser Haltestelle vorhanden sind. Dazu ist es auch wichtig, gerade bei komplexen Haltestellen, die mehrere Ebenen umfassen, da kommt man dann schnell mal durcheinander, wenn man da nicht mit den Niveaus aufpasst und den Levels, wie man die richtig taggt. Da JOSM ist natürlich auch nicht in erster Linie dafür gemacht worden. Und daher ist es da sehr gut, wenn man das vorher alles sich gut überlegt hat. Und bei komplexen Haltestellen wird man, zum Beispiel, wenn man sich überlegt, diesen Berliner Bahnhof, da wird man ohne Ortskenntnisse einfach nicht hinkommen. Ja, eins der wichtigsten Tags, das möchte ich hier kurz noch ein bisschen genauer erläutern bei der Indoor, bei Ihnen für die Indoor-Darstellung ist das Level, sind die Level und Layer-Tags. Damit kann man dann wirklich eben die Ebenen unterscheiden. Und wir verwenden es auch dafür, um zum Beispiel überhaupt ein Element für unsere Indoor-Darstellung in unseren Karten, die wir rechnen, überhaupt erst auszuwählen. Sonst wird das gar nicht beachtet, das Element, weil wir dann sozusagen es nicht richtig zuordnen können im Gebäude. Das Level dient zur Niveauerfassung. Es kann beliebig, da gibt es keine Beschränkung, kein Limit. Und Layer dienen eben zur Kartendarstellung. Und die gibt's, da gibt es schon ein Limit. Also es können -5 bis +5 Layer ergeben. Also von der, das ist der Bereich, in dem man sich bewegen kann. Und was vielleicht noch eine wichtige Info ist, Layer können unterschiedlich vom Niveau sein. Hier wollte ich, das werde ich jetzt überspringen, ein konkretes Beispiel und lieber stattdessen gleich mal ein Ergebnis dessen herzeigen, was wir bis jetzt schon erreicht haben. Und zwar habe ich hier ein Live-Beispiel von einer von uns entwickelten Indoor-Karte mitgebracht in München. Hoffen wir, dass es funktioniert. Ja, schaut schon mal gut aus. Und das hier ist jetzt in München, der Hauptbahnhof und der Karlsplatz. Zwei sehr durchaus komplexe und mit vielen Ebenen versehene Haltestellen. Und die haben wir jetzt selbst komplett erfasst. Und wenn ich jetzt hier auf der rechten Seite auf diesen Button gehe, kann ich mir die Indoor-Darstellung aktivieren lassen. Und da sieht man, man bekommt jetzt hier zur Auswahl die verschiedenen Layer des Bahnhofs. Und wenn ich dann jetzt hier reinzoome, jetzt bin ich im Layer in der Ebene 0, da sieht man jetzt wirklich das Innenleben des Bahnhofs. Also ich habe hier die Aufzüge, die Rolltreppen, und ich kann hier jetzt zum Beispiel eine Ebene runtergehen. Die Rolltreppen bewegen sich auch, und zwar auch in die tatsächliche Richtung. Also, weil man kann in OSM die Richtung der Rolltreppe pflegen, und dadurch können wir das auch dann tatsächlich darstellen, ob die Rolltreppe jetzt rauf oder runter geht. Und so kann man sich da jetzt hier zwischen den verschiedenen Ebenen bewegen und wirklich, man kennt das ja vielleicht schon von Google, und ja, das geht natürlich hier ganz schön. Ich könnte jetzt natürlich mal herzeigen, also das funktioniert nicht nur in München, diese Karte, und wenn man sich jetzt zum Beispiel den Bahnhof in Münster anschaut, da sieht man, da haben wir natürlich jetzt nichts gemacht, und da schaut das dann nicht mehr ganz so perfekt aus. Einige Elemente werden dargestellt und manche werden eben nicht dargestellt. Also da sieht man in Ebene 0, aber es funktioniert teilweise ganz gut. Also sobald es ein Level- und Layer-Tag gibt, werten wir das in dieser Karte auch aus. So. Ich habe noch ein zweites Beispiel, ich hoffe, es geht sich noch aus von der Zeit her. Und zwar ist das hier ein Forschungsprojekt von uns, und das hier wäre jetzt ein Router, mit dem man tatsächlich eine Indoor-Route anzeigen lassen könnte in so einem Bahnhof. Also wenn ich jetzt hier mir zum Beispiel eine Route von der Seidelstraße zum Stachus ausgeben lasse, dann wird er mich hoffentlich durch den Bahnhof mit der S-Bahn routen, und dann sieht man hier, wenn ich jetzt die Indoor-Darstellung aktiviere, wird er mir den Fußweg abhängig zum, zum Level, in dem er sich befindet, anzeigen. Also hier bin ich sozusagen in Ebene 0, da ist der Fußweg als durchgezogene Linie und dann muss ich hier ein Level weiter runter, da zeigt er mir hier wieder als durchgezogene Linie, der vorherige Fußweg wird als gestrichelte Linie und dann kann ich bis ins Level minus 2 runter, Moment, minus 3 sogar, und da sieht man, da kommt, bringt er mich dann direkt an den S-Bahnsteig. Und das wäre sozusagen jetzt schon mal so der erste Schritt beim Routing in Richtung Indoor-Navigation. Unsere Hauptschwierigkeit im Moment ist auf dem Weg zur Navigation die Ermittlung der tatsächlichen Position innerhalb eines Gebäudes. Das ist so im Moment das, wo sozusagen die nächste Forschung erfolgen muss. Ja, wer sich einen Überblick über das Indoor-Tagging-Schema macht, wir haben das auf unserer OSM-Wiki-Seite zusammengefasst. Hier nochmal die Adresse und ich freue mich über Fragen. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Thomas. So, gibt es außer dem Podium hier irgendwelche Fragen? Ja, ich sehe schon hier hinten eine Meldung.
Es war mir nicht ganz klar, der Unterschied zwischen Level und Layer. Und wie können sie auch unterschiedlich sein?
Also man könnte, also ein Layer dient wirklich in der OSM-Karte zur Darstellung ausgewertet. Und der Level ist ein Niveau-Attribut. Manchmal möchte man zum Beispiel auf einer Karte für zwei Niveaus gleichzeitig darstellen und dann können die sozusagen den selben Layer haben, aber auf einem unterschiedlichen Niveau liegen, obwohl sie sich überlagern. Also deswegen ist das möglich anscheinend.
Weitere Fragen.
Es ist zumindest erlaubt.
Weitere Fragen.
Du hattest ja vorhin diese Demo, wo rechts die Zeile war mit dem das entsprechende Stockwerk auswählen. Mhm. Die Werte, die da angezeigt wurden, kamen die jetzt von dem Level oder von dem Layer Tag?
Die kommt von dem Layer Tag.
Okay. Und man muss in eurem Modell immer beides taggen. Also es reicht
genau.
Nicht nur den Level Tag.
Genau.
Okay. Okay. Weitere Wortmeldungen?
Da hinten gibt's noch jemanden.
Du hast gesagt, es gibt eine Beschränkung von minus 5 bis plus 5. Hm? Habt ihr einfach gesagt, wir machen das in unserem Viewer so oder gibt es da irgendeinen technischen Grund für?
Gibt es keinen technischen Grund für. Ich bin mir... wir haben das einfach so definiert, also auch für die Übersichtlichkeit, weil sonst irgendwann, wenn man zu viele Layers hat, dann wird es unübersichtlich. Und normalerweise mehr als 5 Stockwerke hat man in so einem Bahnhof nicht.
Dann habe ich noch eine Frage. Ja. Ist das, was du uns gezeigt hast, jetzt schon im produktiven Einsatz?
Nein, das waren alles jetzt so Demo-Versionen. Also das ist im Beta-Stadium, das wird sozusagen getestet. Das eine ist ein Forschungsprojekt und das andere ist ein interner Test von uns gewesen.
Okay, wunderbar. Vielen Dank nochmal.